Mike, glaub mir, ich hatte alles ganz genau berechnet und wusste hundertprozentig, dass wir alle sterben können, weil ich was ganz Blödes tue. Und ich hab's trotzdem gemacht.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Filmalarm! Hier bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall sonst.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hi nun, 12 Uhr mittags. Das bedeutet, die nächsten 2 Stunden gehören uns und euch hoffentlich hier, wenn ihr mit dabei seid. Bei den Filmstarts der Woche mit Johanna. Hello.
Hallo.
Mit Aki. Hey.
Guten Morgen.
Und mit Jasmin. Hallo.
Hey, hi.
Eine sehr gute weibliche Quote heute, muss ich feststellen hier. Sehr schön. Das freut mich mal. Das kann man nicht so oft. Das ist sehr schön. Wunderbar.
Geht es Ihnen gut, Sir?
Bestens. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ausgezeichnet, Sir.
Schön.
Sehr klug von Ihnen, diesen Helm zu tragen.
Ja?
Was sollen wir jetzt tun, Sir?
Zunächst mal, haben wir den eingehalten?
Wir rühren uns nicht von der Stelle.
Wie schön. Dann machen wir jetzt noch 5 Minuten Pause.
Eine gute Idee, Sir.
Sie dürfen auch rauchen.
So, für die nun folgende Moritat habe ich ein bisschen Musik aufgelegt. Wolfgang Amadeus Mozart spielt auch unter anderem in unserem
Filmstart der Woche.
Genau. Und das ist einer, auf den wir uns schon eine ganze Weile gefreut haben. Ich kann just speak for me, aber auf jeden Fall ich doch sehr, glaube ich. Und ich glaube der Heiner auch, oder Heiner?
Aber hallo.
Aber hallo. Aber hallo Heiner. Grüß dich.
Moin moin.
Tag. Ich meine, mal wieder was Neues zu sehen von Park Chan-wook ist ja schon mal alleine an sich und sowieso ein Ereignis und eine Freude, oder? Auch für dich?
Ja, für mich sowieso. Ich bin ein großer Fan der ersten Stunde und habe eigentlich an ganz wenigen seiner Filme viel auszusetzen. Ich bin ein totaler Fan seiner Note, seiner krassen Ästhetik, seiner, ja, vielen Layers und vielen Gedankengänge. Er ist bekannt dafür, dass er so lange Interviews auch hält, die ich mir auch immer gerne anhöre mit Dolmetscher, wo er wirklich in jede Facette seiner Sets und seiner Gedankengänge auch reingeht, was ich für Regisseure was ganz Einzigartiges finde. Oft sind die ja sehr ungewollt, ihren Prozess zu teilen und ihre inneren Gedankenwelten. Und da ist er wirklich so das Gegenteil. Er ist bereit, wirklich in jede Tiefe abzutauchen und komplett die Karten offen zu legen. Und das hat mir No Other Choice auch besser gemacht im Nachgang noch, muss ich sagen.
Ja, natürlich auf unser aller Radar erschienen durch seine Vengeance-Trilogie, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance. Das waren so die ersten großen Aufschläge quasi. Aber davor war ja auch schon JSA, sehe ich hier gerade in der Liste. Joint Security Area war. Wow.
Und der erste Film mit dem jetzigen Hauptdarsteller. Ja. Quasi ein lang erwartetes Comeback, eine lang erwartete
Verbindung.
Kollaboration.
Genau, richtig. Und dazwischen dann auch wirklich immer wieder Außergewöhnliches. Zwischendurch mal, wie das ja so üblich ist, auch gerade bei koreanischen Regisseuren, mal einen Abstecher nach Hollywood gemacht oder nach Amerika zumindest mit Stoker. Und
den ich auch besser finde als die meisten Leute.
Geht mir genauso. Ich hatte bei Die Taschendiebin so ein bisschen meine Probleme, muss ich sagen.
What?
Ja, doch.
Reden über Handmaiden.
Ja, genau, weil ich konnte mich nicht erwehren. Ich habe mir die ganze Zeit diesen Film angeguckt und habe mir irgendwie gedacht, okay, jetzt dreht ein alter Mann irgendwie einen Film über hübsche junge Frauen und Verführung und viel Nacktheit und so. Es war so ein bisschen cringe, muss ich sagen, als ich da saß im Kino. Und der war mir ein bisschen zu voyeuristisch irgendwie in seiner Erzählweise.
Wo sind die anderen hier?
Die anderen sind auch da, genau. Natürlich. Ich bin schon ruhig. Johanna, du hast ihn auch gesehen. Wie ist deine Verbindung zu Park Chan-wook?
Interessant. Das ist mein erster Film tatsächlich, den ich mit ihm gesehen habe.
Sehr schön, auch die Perspektive brauchen wir.
Genau, deswegen bin ich da so ganz neu und frisch reingekommen und kann das jetzt gar nicht vergleichen.
Ja. Wie geht's euch?
Ich habe Oldboy damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen und bin ihm seither wohl gesonnen. Mhm. Ich mochte die Handmaiden ganz gerne. Ich würde Oldboy, glaube ich, am höchsten raten und von den bisher nicht erwähnten Thirst als Vampirfilm mit einem verführten Priester finde ich gut. Mhm. Und I'm a Cyborg and That's Okay finde ich einfach so als Motto gut.
Ja. Agi?
Ja, ich auch mein erster Film von ihm. Ich kannte nur Oldboy in der Josh Brolin-Variante, der kam mal vor Jahren in der Sneak und ich dachte, der war nicht schlecht. Und als ich gehört habe, es gibt ein Original, dann wusste ich jetzt nicht, gucke ich den jetzt noch, weil ich kenne jetzt das Ende.
Aber dann solltest du ihn auf jeden Fall gucken, weil der macht, das Original macht alles richtig. Besser. Ja. Auf jeden Fall. So viel ist, glaube ich, sicher. Ja, also selbst amerikanische Remakes gab es bereits von seinen Filmen. Das ist in der Tat wahr. Spike Lee hatte das ja damals gemacht. Ne? Gut. Aber darüber schwamm, würde ich sagen, denn wir wollen reden über No Other Choice. Über, man kann eigentlich nicht sagen, so eine Return to Form. Er macht ja nicht so oft Filme, aber Frau im Nebel war schon wirklich unglaublich gut, um auch den letzten noch zu erwähnen, der einfach richtig großartig war. Und jetzt hat er ja wirklich so eine richtig pralle Satire, Gesellschaftssatire eigentlich gemacht, ne? Mit seinem neuen Film No Other Choice. Heiner, magst du?
Ja, was soll man machen? Zuerst ein bisschen die Inhalte?
Ja, genau. Also, lass uns die Ausgangsposition machen. Ja. Die ist so dermaßen überhöht und so dermaßen übertrieben und überzeichnet, dass das alles, was danach kommt, eigentlich nur großartig werden kann. Und dass man vor allen Dingen auch weiß, ab hier geht's nur noch abwärts.
Ja, wir kommen in den perfekten Traum der Mittelklassereien, das Kratzen an der höchsten Stufe der sozialen Leiter, hat unser Protagonist erreicht mit seiner Familie und wir genießen quasi mit ihm zusammen die Trauben seiner Arbeit als Paperman. Er ist Paperman durch und durch und wir gehen auch tief in die Papierindustrie rein mit ihm und seiner Journey. Und ja, wir sind erstmal da in diesem wunderschönen Haus, was in Korea-typischer Manier auch wieder ein eigener Charakter ist. Also Bong Joon-ho's Parasite ist schon irgendwie auch in allen tiefen Ecken verwurzelt in diesem Film. Und dieses wunderschöne Haus ist genauso ein Teil dieser Psyche dieses Menschen und ein wichtiger Baustein wie seine Arbeit. Er hat dieses Haus geerbt, aber nicht wirklich geerbt. Wir erfahren, dass er auch ein Social Climber ist, einer, der in den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft von Südkorea aus einer Bauernfamilie kommt und sich eben mit diesem Job versucht hat, so weit wie möglich auch zu entfernen von seiner Vergangenheit und wie es mit der Papierindustrie so nicht anders kommen kann, fällt der zweite Schuh und er muss wieder auf Jobsuche gehen. Und dieser Switch von dem perfekten Haus, der perfekten Familiensituation und dem Kratzen an dem höchsten Level, das man erreichen kann in Südkorea, steht entgegen, dass er komplett seine Identität verliert. Als Paperman. Und somit sind das eigentlich alles Themen, die wir gut kennen, gerade aus dem südkoreanischen Kino, die aber doch irgendwie dank Park Chan-wooks krasser Hand, krassem eigenen Stil neue Wege finden und neue Ideen realisieren. Ich hoffe, ich habe es so ein bisschen umrissen. Ich möchte halt auch nicht zu viel erzählen.
Genau, das ist
absolut so. Wendungen,
die was man vielleicht halt noch sagen kann, ist halt auf jeden Fall, dass er, glaube ich, irgendwo vor allen Dingen den moralischen Halt und die moralischen Grenzen halt verliert. Das kann man, glaube ich, noch so andeuten in jedem Fall. Alles Weitere vielleicht dann auch im Spoiler-Territorium lassen. Aber was du gerade gesagt hast, da würde ich auch gerne auf jeden Fall dicke, fette Striche drunter setzen. Also der Film ist ein Füllhorn von Überraschungen. Also man weiß wirklich nicht, was an der nächsten Ecke lauert und was da als nächstes passiert mit den Figuren und es ist halt einfach ein großer Spaß, dem Ganzen zuzusehen, oder?
Ja,
also so ein schmerzhafter Spaß auf jeden Fall.
Bitterböser Humor in all diesen Ecken. Ich weiß nicht, ob der überall gut ankam.
Ja, wie geht's euch? Bei Flo war's, ne, der war ein bisschen mildly enttäuscht, glaube ich so. Aber, ja. Also der fand ihn ganz gut, aber auch nicht so gut, wie er ihn sich gewünscht oder oft hatte.
Ging mir auch so. Also ich fand ihn unterhaltsam. Es war wirklich so satirisch, was eben dieses Familienleben angeht. Er hat jetzt seinen Job verloren, die haben jetzt aber so viele Münder zu füttern und oh Gott, jetzt ist es Weltuntergang und du musst jetzt das Netflix-Abo kündigen, sonst haben wir nichts mehr zu essen. Also so überdramatisch. Wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe für wirklich so ein Leben, dass wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde, jetzt nicht am Hungertuch nagen würde. Also die haben ja wirklich so überdramatisiert und wo man wirklich denkt, dann such dir doch einfach einen adäquaten, ähnlichen Job, also wie so diese Papierfabrik. Und das war
halt Paperman.
Ja, ist halt Paperman. Paperman ist Papen. Nee. Paper.
Perfekt, natürlich auch ausgesucht, so ein sterbendes, ja. Also sterbender Zweig quasi. Ja. Ja.
Also ich glaube, es ist halt ein sehr, sehr moderner Film und es geht eben speziell um halt moderne Konstellationen von eben im Grunde auch Leute, die hohes Einkommen haben, leben prekär im Sinne von, es darf nichts schief gehen, sonst bricht das alles wieder zusammen und eben, dass man seinen Lebensstil halt nach dem Einkommen gestaltet und wenn das Haus halt Kosten hat und getragen werden muss, dass man eben nicht sofort wieder auf einen niedrigklassigeren Job runtergehen kann. Es geht eben viel um die Konstruktion von Identität, aber auch Männlichkeit über Berufsbilder. Yes. Und ja. Er ist auch in seiner Identität als Patriarch dieser Familie verletzt und eben Paperman, also dass er eben, ja, sozusagen dieser Berufsstand, den er da hatte, der eben einer von denen ist, wo Leute drüber reden, als wäre er unnötig heutzutage, weil das kann ja KI alles ersetzen. Man weiß aber auch, das ist Quatsch und trotzdem gehen Jobs verloren, halt in dieser Art von Strudel bewegt er sich und versucht dann eben, ja, eben seine White-Color-Maskulinität aufrechtzuerhalten und greift dann doch zu teilweise sehr archaischen, gewaltsamen Mitteln. Man sieht, dass die, hier Fritz Bauer zitierte, Decke der Zivilisation doch sehr, sehr dünn ist.
Ja, das stimmt.
Ja.
Johanna?
Ich mache den Film auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe irgendwie diesen Vergleich die ganze Zeit zu Parasite fand ich irgendwie schwierig, weil es doch sehr ähnlich war und gleichzeitig aber irgendwie auch gar nicht.
Ist ja auch okay.
Ja, das ist total okay, aber irgendwie dieser dauerhafte Vergleich war für mich irgendwie im Schauen ein bisschen schwierig, weil ich...
Aber ich meine, wer hat dir diesen Vergleich aufgedrückt?
Die Plakate, überall steht das drauf.
Genau, die Presse, die sagt, das sind zwei Filme aus Korea, muss basically dasselbe sein.
Das gleiche, irgendwie hat mich das gestört. Ich habe mich davon schon dann auch lösen können im Gucken und mochte den Film losgelöst davon. Und ich kann es auch irgendwo ein bisschen sehen, dass so dieser Humor sehr durch das Absurde der Realität kommt und gleichzeitig, also der wirkliche, wie wir leben, und aber auch so diese Körper-Comedy, die der Protagonist die ganze Zeit an den Start legt, wenn er so durch den Wald hüpft, ist schon auch echt
schön. Jim Carrey lässt grüßen.
Ja, genau. Ist wirklich schön mit anzusehen.
Ist eine pragmatische Frau, die halt wirklich dann radikal halt auch irgendwie alles zusammenkürzt.
Ja.
Ganz großartig.
Ja, aber auch komplett liegen lässt. Ne? Also ist das natürlich auch ein extrem krasser Teil des Films, dass dieser patriarchale Blick dieses Mannes ihm komplett im Weg steht, weil diese Frau ist so ein Operator.
Ja.
Mit ihr zusammen hätte der wahrscheinlich noch viel bessere Ziele erreichen können, aber hat er keinen Blick für.
Hier ist einfach gar keine Option. Geht gar nicht in dieser Männlichkeit, da die Frau irgendwie mit einzubeziehen.
Der Titel sagt ja schon, er hat keine andere Wahl. Obwohl er hat tausend andere Möglichkeiten, aber aus seiner Identitätskonstruktion selbst kann er eben keine anderen Entscheidungen treffen, als diese ganzen schlechten Entscheidungen, die er trifft.
Ja, auch das schon. Ich fand es irgendwie total fantastisch. Jedes Mal, wenn der Titel gefallen ist im Film, war ich so, ja, irgendwie ist Pachs. Es war irgendwie auf eine Art befriedigend, jedes Mal wieder diesen Titel zu hören. Wie sehr der reingebaut ist in den Film auch.
Ich fand, jetzt die Vergleiche, ne, kann man einfach hinten runterwerfen, so, aber was ich halt auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass der Film durchaus das Potenzial hat eigentlich, weil, ich meine, die Sache ist ja die, der Verleih macht das ja auch nur, weil Parasite so ein wahnsinniger Erfolg war und auch so ein völlig überraschender Erfolg tatsächlich. Aber ich finde, No Other Choice hat durchaus das Potenzial, daran anzuknüpfen. Ne? Also auch die Leute, die Spaß hatten mit Parasite, die halt eben deswegen auch ins Kino gegangen sind, da auch durchaus wieder hinzuziehen. Auch wenn er halt nicht so, vielleicht nicht ganz so groß aufgeblasen wird am Ende, wie halt eben bei Parasite, bei Bong Joon-ho. Aber
viele Hot People. Und es wird darauf hingewiesen. Ja. Das fand ich auch immer sehr schön. Dass sie quasi stimmt. auch von außen immer gesagt
bekommen, du siehst so gut aus. Heiß. Ja,
das Model sein.
Sowohl der Mann als auch die Frau.
Ja, genau. Das fand ich auch super auf jeden Fall. Ja, großer Spaß. Auf eine sehr diabolische, auf eine sehr düstere und böse Art und Weise.
Ja, man muss vielleicht noch mal ein bisschen ausformulieren. Also es kommen sehr explizite Gewaltszenen vor, die auch wirklich aus dem Nichts kommen und einen schon auch schocken können. Das Ganze ist als schwarzhumorige Situation meistens umrissen, aber ich glaube, viele Leute, ich war voll im Kinosaal, fühlten sich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen und es gab auch einen Walkout bei einer Szene.
Ah, okay. Der Film ist ja auch nicht unbedingt zugänglich mit seinen 140 Minuten, aber sehr kurzweilig, sodass er also auch nicht lang erscheint irgendwie. Ne?
Extrem entertaining. Also ich würde sagen, da wird keine Minute verschwendet. Er versucht ständig neue visuelle Kniffe. Er sträubt sich nicht vor CGI und benutzt es in meinen Augen auch sehr elegant wieder, genauso wie in Decision to Leave auch. Und ja, ich habe einfach ein volles Fünf-Gänge-Menü gehabt in diesem Film.
Ja, ging mir genauso.
Ja, ich würd mich der Empfehlung anschließen. Ich war sehr zufrieden und habe bekommen, was ich wollte. Es war eine gute Wahl, diesen Film tatsächlich auch im Kino gesehen zu haben.
Mhm.
Es gab keine andere.
Naja. Also. Nicht für alle Beteiligten auf jeden Fall.
Ja, das war bei mir keine Option im Kino, genau. Im Original und dann das schon lieber im Original und zu Hause.
Aber auf jeden Fall ein Film, der auch auf die Leinwand gehört, in jedem Fall, das stimmt. Was man noch erwähnen kann, ist, dass hier ein Buch tatsächlich als Vorbild, als Vorlage diente, nämlich das gleichnamige Buch von Donald E. Westlake. Also eine Romanverfilmung, aber ja, sehr frei und ja, eben nicht in der amerikanischen Gesellschaft verortet, sondern ganz explizit halt wirklich auch in der südkoreanischen. Ja, schön, der Trailer läuft hier noch durch, ich könnte ihn gleich nochmal gucken. ihr könnt No Other Choice ab dieser Woche gucken und ihr solltet es auf jeden Fall tun. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Das ging auch Jin so, der war auch sehr, sehr begeistert. Ja, ein bisschen schmuvige Jazzmusik hier aus No Other Choice. Und der Fahrstuhl fährt weiter quasi zum nächsten Film und wir bleiben in Korea. Wie schön.
Ja.
Und es ist Winter auch noch. und es ist nicht ganz so hübsch, finde ich. Also wer jetzt hier schöne koreanische Landschaftsbilder, Aufnahmen sehen will, halt irgendwie, das ist dann, glaube ich, auch eher bei No Other Choice der Fall. Winter in Sokcho ist schon ziemlich, ziemlich hart, kalt, grau und schneebedeckt und so.
Aber es hat schon so schöne Momente, so auf dem Berg und so. Ja. Sieht schon so ein bisschen hübsch aus.
Also es ist so ein bisschen rau, die Landschaft, so wie auch einer der Protagonisten zumindest dieses Films so ein bisschen rau ist in jedem Fall. Es kommt Besuch aus Frankreich, mehr oder weniger. Magst du erzählen, worum es geht?
Also es spielt in Sokcho, was auch in der Nähe der Grenze zu Nordkorea liegt. Wo es auch auf jeden Fall sehr drum geht, wie der Krieg in Ländern noch, in denen der stattgefunden hat, noch weiter drin hängt und bei den Menschen. Es geht ich habe gerade den Namen der Hauptfigur vergessen.
Die Hauptfigur, also Soha ist diejenige, die hier im Mittelpunkt steht, ne? Also als deren Perspektive das Ganze auch erzählt wird.
Genau, das ist eine junge Frau, die aus Sokcho kommt, dann in Seoul studiert hat und zurückkommt und dann in so einem kleinen Hotel arbeitet und da kocht und so die Zimmer vorbereitet und da so irgendwie ihr ruhiges Leben führt und ihren Freund hat und viel Zeit auch mit ihrer Mutter verbringt, von der sie auch alleine aufgezogen wurde. Was auch sehr wichtig ist in dem Film, ihr Vater ist Franzose und ist aber nie Teil ihres Lebens gewesen. Genau, wusste nicht, dass sie existiert sozusagen und hat auch nie, da wurde nie der Kontakt aufgebaut. Genau, und dann kommt dieser französische Tourist in dieses Hotel und ja, sie hat da eine wahnsinnige Faszination, ist auch, wie es scheint, so der erste französische Mann, den sie kennenlernt und da, ja, weckt so ein bisschen die Neugier in ihr und die beiden, ja, verbringen dann auch viel Zeit miteinander und unterhalten sich viel über Kunst und das Leben und genau, da will ich dann aufhören. Weil dann
Wobei, also das ist so, ich fand, der Film unterläuft dann auch wirklich die ein oder andere Erwartung. Ne? Ja. Also auf der einen Seite haben wir natürlich schon auf ihrer Seite so eine gewisse Suche nach einer Vaterfigur, ja, ne, die ihr halt einfach gefehlt hat, die sie so ein bisschen in ihm findet und erkennt. Aber da entwickelt sich jetzt halt irgendwie keine große, ja, emotionale Beziehung oder so draus, also schon auf einer großen oder oberflächlichen Ebene. Und ja, es ist halt einfach, ne, ein sehr schweigsamer Gast auch irgendwo, ne, der auch nicht die Erwartungen erfüllen will, die sie halt eben an ihn hat.
Die sie an ihn hat, aber ich finde, er erfüllt sehr die Erwartungen, die ich als Zuschauerin an männlichen Künstler hatte.
Mhm, ja, 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 also das durchaus.
Mhm. Das fand ich so ein bisschen schade, dass er da gar nicht überraschend ist, sondern so sehr in dieses ja, aus Menschen nehmen, was er braucht für seine Kunst und dann aber, sobald er sie nicht mehr braucht, irgendwie fallen zu lassen, irgendwie so sehr in dieses Klischee reinfällt oder was vielleicht auch gar kein Klischee ist, sondern auch stimmen kann.
Aber dadurch, dass es halt eben aus ihrer Perspektive erzählt, ja, ist, finde ich, hat der Film oder hat die Figur dann auch so eine eigene Stärke quasi, dass das als anzunehmen und daran zu wachsen in irgendeiner Form. Also ja, sie gibt sich dem ja nicht vollkommen hin. So. Ich hatte natürlich irgendwie Déjà-vu-Erlebnisse an ausgerechnet Gérard Depardieu und der Geschmack der kleinen Dinge, der nach Japan kommt und ja, ne, eine ganz ähnliche Struktur. Und wir haben ja französischen Film halt eben auch hier in diesem Fall.
Ja.
Also das, da war mir irgendwie so ein leichtes Déjà-vu, aber im Gegensatz halt eben zu der Geschmack der kleinen Dinge ist es hier alles einfach nicht so vordergründig erzählt und vor allen Dingen auch nicht ganz so, wie ich das erwartet hatte eigentlich. Fand ich angenehm.
Was ich auf jeden Fall schön finde, ist, dass man total merkt, dass es um sie zentriert ist und dass es auch sie jetzt keine perfekte Figur ist, sondern auch Fehler hat oder auch Entscheidungen fällt, die man irgendwie vielleicht schwierig findet. Und das ist ja einfach auch immer noch nicht selbstverständlich, eine tief gezeichnete, differenzierte weibliche Figur zu haben. Und dann ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, einen mehr klischeebelasteten Mann zu haben, der so ja, Erwartungen in diesem Sinne erfüllt, um eben sie weiterzubringen. Und das mal ein bisschen umgekehrt ist, dass der Mann nur da ist, um die Frau weiterzuführen, mhm, in ihrer Entwicklung, in ihrem Leben.
Ganz genau. Also nicht nur, dass sie halt eben diesen, dass ihr dieser Halt fehlt, der väterlichen Seite halt auf der Seite, ja, auf der einen Seite, sondern sie fällt halt einfach so immer wieder auf, weil sie ja auch so groß ist und weil sie halt einfach den und dieses schon auch was Französisches hat halt eben, ne? Dann halt nicht so richtig reinpasst da in dieses, also auch nicht so richtig reinpasst ins Leben, weil sie ja auch da eigentlich sich ganz wohl fühlt, da in diesem Hotel, in dem sie da arbeitet. Aber ja, andere gerne auch irgendwie anderes für sie wollen. Ja,
ja, und der Meinung sind, sie sollte andere Sachen wollen. Und ja, auch, dass so die eine der wichtigsten Beziehungen eigentlich, die zu der Mutter ist, also auch nochmal einer anderen Frau, finde ich auch irgendwie sehr schön.
Ja.
Dass da so ein sehr großer Fokus drauf gelegt ist. Ja, auch wie die durch Konflikte gehen oder ja, zueinander sind. Das fand ich auch irgendwie toll. Und so dieses, ja, einfach so diese Ruhe und diese Zufriedenheit finden, auch in diesem, in Anführungsstrichen, kleinen Leben, war auch irgendwie sehr schön.
Ja. Bella Kim spielt das wirklich toll in der Hauptrolle. Hat bisher noch nicht groß vor der Kamera gestanden. Es gab so ein paar Fernsehserien und Kurzfilme, an denen sie mitgewirkt hat. Ein anderer ist allerdings relativ bekannt, nämlich Roche Dizem. Der war als Haupt- und auch als Nebendarsteller schon in vielen französischen Filmen zu sehen. Monsieur Chocolat zum Beispiel oder Keine Lüge ohne dich. Roche Dizem, der hier den Franzosen spielt, der eben in den Ort kommt, Sokcho. der titelgebend ist. Für Winter in Sokcho von Koya Kamura, japanische Regisseurin tatsächlich, französisch-japanische Regisseur, Regisseur, Entschuldigung. Es ist ein Regisseur tatsächlich, es ist ein Mann, der das Ganze inszeniert hat und aber genau, jetzt hier eben in Südkorea dreht und erzählt.
Auch eine Buchverfilmung.
Ja.
Genau. Habe ich auch, genau. Und von einer Autorin dann aber, die Stefan auch koreanisch-französisch ist. Ja. Aber in Frankreich aufgewachsen.
Alles klar, super. Dann haben wir da alle Eckdaten geklärt und schicken euch ins Kino. Aki, Tapetenwechsel. Wir bleiben so ein bisschen im Weltkino mehr oder weniger. Von Südkorea gehen wir jetzt in den Irak tatsächlich, genau. Und kommen zu einem Kuchen für den Präsidenten.
Ja, ein Kuchen für den Präsidenten habe ich in der Sneak gesehen und war hellauf begeistert. Also zunächst klang es erstmal mal nach einem etwas spannendem anderen. Und als ich so ein bisschen die Nebenstory gelesen habe, dann dachte ich so, oh, das erinnert mich so von der Story ein bisschen an Amrum, wo der kleine Junge für seine Mutti die Zutaten für das Honigbrot zusammensuchen muss. Aber hier ist die Ausgangssituation auch nochmal neben Diktatur auch noch was ganz anderes. Denn wir befinden uns in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre im Irak, wo Saddam Hussein Präsident war. Und wir begleiten die 9-jährige Lamia erstmal zu Beginn des Films auf ihrem Schulweg und in der Welt, in der sie lebt. Also wer vielleicht auf Arte mal sieht, die krassesten Schulwege der Welt, dann erinnert einer das auch wirklich sehr daran. Also sie rudert selber mit so einem kleinen Boot über, ich weiß nicht, ob sie am Euphrat oder am Tigris wohnt, auf jeden Fall in so einem mesopotamischen Marschland. Da rudert sie immer zur Schule und auch da erscheint sie dann wieder und da steht dann der Geburtstag vom Präsidenten an und per Losverfahren, jeder muss seinen Namen auf ein Zettelchen schreiben und Said, ihr Kumpel, der kommt zu spät, der muss seinen Namen sogar 5-mal draufschreiben und wir merken schon, Said hat auch vielleicht noch weniger Geld als Lamia und beide werden gezogen. Said muss sich um Früchte für die Geburtstagsparty, die dann in der Schule parallel zum Geburtstag des Präsidenten, der es wahrscheinlich in seinem Palast feiert, besorgen und Lamia wird dazu auserkoren, den Kuchen für den Präsidenten zu backen. Das klingt jetzt erstmal so, na gut, dann backt halt einen Kuchen, aber wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo Lebensmittelknappheit wirklich Lebensmittelknappheit heißt. Also einfache Zutaten für uns, Mehl, Zucker, Eier, Backpulver, gibt es da halt nicht an irgendeiner Ecke. Also da gibt es weder einen Markt noch irgendwas und so eine Situation, da muss man dann eben in die Hauptstadt fahren nach Bagdad. Und das tut sie dann mit ihrer Oma. Und die Oma, die merkt eben auch, dass sie als Oma vielleicht nicht mehr so klarkommt, mit einem jungen kleinen Mädchen sich drum zu kümmern und möchte eigentlich sich auch darum bemühen, dass sie vielleicht in der Gesellschaft oder auch im finanziellen Bereich besser gefestigten Menschen eben aufgenommen wird und das gefällt ihr gar nicht und deswegen reißt sie sich eben dann von der ganzen Geschichte los und begibt sich dann durch Bagdad auf der Suche eben nach diesen Zutaten. Da trifft sie dann Said und gemeinsam mit ihm und dem Hahn, den sie auch zufällig mit hat, machen sie sich dann halt in Bagdad auf den Weg, um die ganzen Zutaten zu beschaffen. Mehr will ich auch gar nicht zur Story des Films erzählen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der auch unter die Haut geht. Also gerade wenn man jetzt mal, also für die Zuhörer, die vielleicht so wie ich in den 90er Jahren so aufgewachsen sind und ihre Kindheit da hauptsächlich verbracht haben, der krasse Vergleich, also die hatten ja gar nichts, nicht mal nichts. Also das Mädchen hat ein Kleid am Leib und kriegt von ihrer Oma auf dem Markt dann noch ein weiteres, das kratzt, gekauft und sonst hat die nichts. Sie hat weder Spielsachen noch irgendwas. Sie lebt einfach so vor sich hin, rudert mit ihrem Boot zur Schule und geht da zur Schule und mehr ist da auch nicht. Und was wir eben für einen Überfluss haben und jetzt muss sie eben diese ganzen Zutaten für den Kuchen noch beschaffen, das war so erschreckend, wie es wirklich, also es ist ja nach wie vor so auf der Welt, dass es Orte gibt, wo es einfach den Leuten richtig, richtig schlecht geht. Und trotz alledem sieht man das durch diese unbeschwerten Kinderaugen, wie es eben in das Leben unter der Diktatur sein kann. Also man kriegt dann noch so Nebenschauplätze mit, wie alle eben für Saddam Hussein durch die Straßen laufen und mein Blut und meine Seele für den Präsidenten grölen und da patrouillieren alles ganz irre Zeiten. Und was aber eben auch mir in dem Film extrem aufgefallen ist, ist diese Hilfsbereitschaft bei den Menschen, die gar nicht, so gut wie gar nicht vorhanden ist. Es gibt einen Taxifahrer, der die Lamia mit ihrer Oma in die Stadt fährt und sich auch dann um die Oma ein bisschen kümmert, aber jeden Menschen, den Lamia auf ihrem Weg Zutaten zu kaufen trifft, ist boshaft, unhilfsbereit und tut sie eben als, naja, was willst denn du jetzt? Willst du jetzt hier mehr oder was? Also ganz, ganz schlimme Zeiten, ganz, ganz schlimme Situationen, eben die diese Diktatur mit den Menschen gemacht hat. Und trotz alledem ein Film, der jetzt einen nicht komplett runterzieht und trotzdem sehr unterhält. Also mich hat er extrem von vorne bis hinten unterhalten und war spannend. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt und dachte, wie lange geht denn das jetzt noch? Es waren wirklich gut ausgefüllte Minuten und kann jeden, der mal wirklich über den Tellerrand in ein anderes, komplett anderes Land schauen möchte, gucken möchte, sehr ans Herz legen. Ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film und wurde auch Festivalhit auf der Kamera d'Or.
Ja. Kamera d'Oro, ja.
Ja, oh, oui, oui, genau.
Goldene Kamera, ne?
Goldene Kamera, seht ihr. Da wurde er Festival-Hit und er war auch ein Oscar-Beitrag für den ausländischen Film, aber ist nur nominiert gewesen. Er ist jetzt da nicht mit drin, aber er war zu Recht nominiert. Also sehr, 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 sehr schöner Film.
Ja, hab auch schon sehr viel Gutes gehört. Von Ein Kuchen für den Präsidenten. Durchaus auch ein Film, den man mit etwas, ja, Teenager-Kindern oder ja, so vielleicht auch gucken sollte oder gucken kann.
Das auf jeden Fall. Und es ist auch wieder, was ich sehr hoch bei Filmen schätze, ein Film, nachdem man wirklich sich auch lange unterhält und auch selber reflektiert, wie gut es einem eigentlich geht. Also das war sehr bewusstseinserweiternd mal wieder.
Also nehmt eure Kinder auch mit in einen Film wie diesen oder in diesen Film speziell. Ich stelle das ja auch immer wieder auf der Berlinale fest, wie da im Generationenprogramm einfach Kindern viel mehr zugetraut wird und die Kinder es ja auch wirklich gerne wahrnehmen auf der Berlinale. Die Kinos sind immer voll und um halt auch mal was anderes zu sehen und wie halt eben auch internationales Kino Kindern mehr zutraut als das Deutsche. Ein Kuchen für den Präsidenten spricht also alle an und ist jetzt zu sehen für euch in den Kinos. Schön das. Vielen Dank. So, wir machen ein klein wenig musikalische Pause, bevor wir dann den Robert hören. Gleich. Und ich habe noch mal ein bisschen Musik mitgebracht von unserem mehr oder weniger insgeheim nominierten Soundtrack des Monats. Hier ist Max Richter aus dem Soundtrack zu Hamnet, An Absence of Time.
Filmstarts der Woche.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Oh, ja,
wir müssen sofort raus hier.
Hallo und herzlich willkommen beim Horrorfilm der Woche. Ich habe Return to Silent Hill gesehen und anschließend wird Aki auch noch ihre Eindrücke zum Film loswerden. Aber es gibt erstmal eine größere Einführung von mir. Was ist Silent Hill? Silent Hill ist eine Computerspielserie, die von Konami rausgebracht wurde. Das begann alles im Jahr 1999 auf der PlayStation 1, wurde mit mehreren Teilen auf das PlayStation 2 fortgesetzt und dann PlayStation 3 Zeit auch noch einige, also es sind richtig viele Wii und so weiter. Ich habe einen ganzen Stapel, habe tatsächlich noch nicht alle gespielt, hatte ich mal vor. Genau, und das ist, Silent Hill ist eben das große Ding von Konami und es wird meist so als das große Gegenstück immer mit erwähnt mit Resident Evil von Capcom, sagen, dass die großen die über Jahre eben immer wieder Sachen rausbringen. Bei Capcom, bei Resident Evil ist halt so, dass eben die Spiele wirklich storytechnisch meistens, es gibt da manchmal auch so Ausreißer, die meistens sehr stark zusammenhängen. Bei Silent Hill ist das etwas auseinander. Ich habe jetzt noch nicht alle gespielt, aber die ersten. Ja, und es wurde schon mal auch ein Spiel verfilmt davon, Silent Hill, Willkommen in der Hölle. 2006 war das. Ebenfalls auch von dem Regisseur, der den jetzt verfilmt hat, Christoph Ganz. Und das war die Verfilmung vom ersten Spiel. Tatsächlich kam 2012 Silent Hill Revelation tatsächlich in 3D heraus. Den habe ich mir jetzt kurz vorher noch angesehen, weil ich hatte den bis jetzt noch nicht gesehen. Und das ist tatsächlich die direkte Fortsetzung von den Christoph Gans-Filmen, aber von einem anderen Regisseur, weil da gab es irgendwie einen hinher. Und deswegen hat die Regie dann MJ Bassett übernommen, eine Regisseurin, genau, und hat das dann eben mit Sean Bean und so weiter fortgesetzt, den Originalfilm. Ja, es war einfach, ich habe es vorhin noch gesehen, es war halt solide weitergeführt. Und in meiner Recherche habe ich jetzt gerade erst erfahren, dass der Revelations auf Silent Hill 3 basiert und wirklich auch von der Silent Hill zu Silent Hill 3, von der Spielreihe, ist das auch die direkte Fortsetzung, die 17 Jahre später spielt. Und eine gute Nachricht für alle, die Return to Silent Hill jetzt schauen wollen. Ihr braucht keine Vorkenntnisse zu anderen Sachen, weil Silent Hill 2, das Computerspiel, hat eine komplett eigene Story und das wird auch nochmal geremaked im Jahr 2024. Und Return to Silent Hill, den jetzt Christoph Gans gemacht hat, den, wo er auch schon Jahre irgendwie immer wieder, also schon damals wollte er irgendwie die Fortsetzung machen und da war immer irgendwas in die Quere gekommen, so dass eben dann jemand anders die Fortsetzung gemacht hat. Aber scheinbar hing sein Herz tatsächlich noch irgendwie an Silent Hill, dass er immer noch eine Umsetzung machen wollte und hat eben jetzt Teil 2 umgesetzt. Also, ihr braucht nicht die anderen Filme dazu gesehen haben, weil das ist keine Fortführung inhaltlich der Story. Auch in den Spielen ist Silent Hill auch immer wieder ein veränderter Ort und auch nicht immer wieder werden da Hauptfiguren und sowas weitergeführt. Also wie ich jetzt gelesen habe, einfach nur Silent Hill, Computerspiel Teil 1 und 3 sind direkte Fortsetzungen. So, und ich habe jetzt auch festgestellt, Teil 2 habe ich schon sehr weit gespielt, das habe ich nie durchgespielt, aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, habe ich gemerkt, aha, das kommt mir alles sehr bekannt vor und muss sagen, alles, was mir da bekannt vorkam, war schon mal sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich habe das Spiel einmal angefangen zu spielen, bis zur Hälfte oder so, und habe ganz stark die Szenen und alles wiedererkannt und ich wusste jetzt genau, wo er jetzt hingeht und so weiter und was jetzt zu machen ist. Das kam alles in meine Erinnerung. Also der Film scheint sich wirklich stringent an das Spiel zu halten. Natürlich, ein Spiel ist viel, viel länger, viel, viel umfangreicher. Auch Silent Hill 2, glaube ich, hatte viel, viel mehr Enden. Also das war noch damals diese Zeit, da konnte man viele verschiedene Enden freispielen. Und das wird ja heutzutage bei Spielen weniger gemacht, weil, ja, wenn man eine Fortsetzung machen will, die Kanon ist, dann hat man da ja ein Problem. Deswegen, ja, 8 Enden hat das, genau, das Originalspiel. Kommen wir jetzt mal zum Film. Der war lange in Produktion. Es wurde ewig über die Veröffentlichung irgendwie hin und her. Ich hätte fast gar nicht gedacht, dass der vielleicht noch ins Kino kommt. Aber tatsächlich ist er jetzt im Kino. Und ja, ich habe ihn gesehen, habe vorher gehört irgendwie, dass der nicht so gut aussehen soll und so weiter. Und naja, ich habe schon viel, viel schlechtere Filme gesehen. Man muss immer noch bedenken, es ist hier eine kleinere Produktion und es hat alles so eine Art, also hat schon so eine Videospieloptik und kommt sehr an dieses Spiel, manchmal an die Optik so ran. Und deswegen stört mich gar nicht, dass manches so ein bisschen künstlich und so weit aussieht, weil es hat sehr viel von diesem Computerspiel. Die Sache ist natürlich dann, wenn Leute, die das Computerspiel kennen, für die ist der Film ja auch nichts, weil die kennen ein Spiel, was viel umfangreicher ist und kennen die Story natürlich dann auch. Ist der Film dann für Leute was, die das Spiel nicht kennen? So, und ich muss dann sagen, ja, vielleicht auch nicht, weil der Film ist jetzt nicht filmisch herausragend. Worum geht's eigentlich? Wir haben unseren Hauptcharakter James. Irgendwas ist mit seiner Frau passiert. Sie ist scheinbar verschwunden oder gestorben oder so. Das wird am Anfang nicht so richtig klar. Das kommt so später ein bisschen erst raus. Und ja, er kriegt irgendwie ein Brief, der liegt einfach so in seiner Wohnung irgendwo her von Mary, seiner Frau, die ihm geschrieben hat, triff mich an dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben, was unser Ort ist. Und ja, und das war natürlich damals in Silent Hill. Und also fährt er dorthin. Genau, und was natürlich auf jeden Fall anders ist zum Spiel, weil das kann ich mir aus dem Spiel gar nicht, nee, das wird es glaube ich gar nicht gegeben haben. Im Spiel ist man halt James und fährt dann dorthin und sucht sie und läuft auf den Straßen rum und dann geht man in diese Geschäfte oder sucht die dann in dem Hotel oder ich weiß noch, war da mal in dem Krankenhaus und dort gab es dann diese Krankenschwestern, die man auch aus Teil 1, also aus dem Film kennt, weil der Film von Christoph Gans, der erste, und auch die Fortsetzung davon waren ja schon an die Optik von dem Silent Hill 2 Spiel angelehnt, weil Silent Hill 1 war halt PlayStation 1 Grafik und da hat man natürlich detailreichere Figuren gehabt in der 2, wo man sich was übernehmen konnte. Und als James stapft man da halt überall durch und sucht sie und kann dann verschiedene Sachen auslösen und klar, die Story wird irgendwie schon verändert. Das hatte ich mal gelesen, da gibt es irgendwie ein Messer und wenn man das Messer zweimal anguckt statt dreimal oder so, dann ändert das schon irgendwie irgendein Ende und so weiter. Ganz schön schräg. Ja, und hier wird aber die Geschichte zwischen ihnen und Mary noch immer mit einem Rückblick erzählt. Also es gibt immer wieder zwischendurch Rückblicke, wie er sie kennengelernt hat, was da los war und so weiter. Und dadurch, was schön ist, kriegt der Film auch mal ein bisschen mehr Farbe und so. Weil während er in Silent Hill ist, in das, was wir so kennen, wo der ganze die Asche fällt, da ist ja alles grau und sieht duster. Oder dann gibt es diese die andere Dimension, wenn sich alles auflöst, wenn der Pyramid Head kommt und so weiter, wenn alles eben so dunkel wird und rostig und so weiter. Oder diese ganzen Schaben da kommen. Weiß ich gar nicht, fand ich alles sehr cool irgendwie gemacht. Ja, es hat so eine Videospieloptik, muss ich sagen. Und das passt eigentlich schon zu dem ganzen Ding. Ja, auf jeden Fall hat man die Rückblicke und die sind alle in wunderbaren Farben, alle ordentlich, weil die noch zu einer Zeit spielen in Silent Hill tatsächlich, wo alles noch in Ordnung war. Und das ist auch eine gute Abwechslung fürs Auge jetzt bei dem Film, dass nicht alles grau in grau ist. Ich hatte ja vorher sogar den Revelations noch gesehen und der spielt ja nur in dem grauen Silent Hill und mit Horrorwelt. Und das hat mich ein bisschen irgendwann sehr gelangweilt. Das war irgendwie so, ja, weil der erste Film, den fand ich damals ziemlich eine sehr gute Umsetzung mit dem Silent Hill. Und Revelations, ja, es war einfach nur davon eine gute Fortführung, aber auch nicht sehr gut. Und ja, Return to Silent Hill, was ebenfalls eben von Christoph Gans ist, ja, macht die Erzählung dann interessant mit den farbigen Bildern. Tatsächlich hatte man bei dem vorigen, dem Silent Hill Revelations, hatte man tatsächlich noch so Schauspieler, solche Namen wie damals noch unbekannten jungen Kit Harington und tatsächlich Carrie Ann Moss, die hat eine Böse gespielt. Sean Bean war natürlich wieder dabei. Also wir hatten da mit Michael McDowell, Sean Bean und Carrie Ann Moss und Kit Harington schon krasse Namen drin stehen, haben den Film jetzt auch nicht besser gemacht. Hier haben wir jetzt keine großen Namen drin stehen. Ich sag mal, die Schauspielleistung ist hier soweit solide, ne? Und der Jeremy Irvine, der hier der den James spielt, der also ist mir jetzt nicht so bekannt. Der hat damals in Steven Spielbergs Gefährten mitgespielt. Und in der Treadstone-Serie, die Bourne-Identitäts-Serie. Aber hier sind viele so Sachen dabei, die kenne ich gar nicht. Und die Mary spielt, Hannah Emily Anderson, ist auch nicht groß bekannt. Aber das ist jetzt, tut nicht zur Sache eigentlich. Das ist eigentlich soweit solide. Und für so ein, ja, so eine Videospielverfilmung, so ein Horrorfilm, ist es halt sehr solide. Für natürlich sowas ganz Großes, ja, es ist natürlich kein großer Film und keine riesengroße, ja, großes Ding. Also, wenn man jetzt so an sowas denkt, wie Videospielverfilmung, was gerade aktuell ist, Fallout, die Serie, die bei Amazon ist, was hervorragend ist. Ich mochte den letzten Mortal Kombat Film, fand ich sehr stark. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, aber naja, für zwischendurch ganz nett. Er reißt aber hier nicht irgendwas aus. Leute, die das Spiel kennen, die kennen die Geschichte. Warum sollen sie sich das jetzt angucken? Und Leute, die jetzt einen guten Horrorfilm sehen wollen, da ist es jetzt auch, ja, also ich bin nicht wirklich einmal erschrocken oder so. Ich fand das alles sehr interessant, wie es gemacht war, die Optik und wie das alles aussieht, das kennt man eigentlich aus den anderen Silent Hill-Filmen, da ist das nicht so krass anders, diese Aschestadt und so weiter. Ich würde sogar behaupten, der Film Return to Silent Hill hat tatsächlich als von den Filmen her gesehen eine mehr stärkere Story, weil hier mehr auf Psychologie gegangen wird, als wie auf Übernatürliches. So, und ja, das ist vielleicht eine kleine Bereicherung. So, und ansonsten war's das von mir. Also haut rein. Bis demnächst.
Ja, wir hauen rein. Jawohl. Danke, Robert. Tja, Aki. Die Kritiken waren ja schon ziemlich vernichtend, muss man ja dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall. Auch auf meiner Seite, muss ich sagen, war die Hoffnung so gemischt. Mhm. Auf der einen Seite hat Christoph Gans ja wirklich den ersten gemacht, den du ja auch tatsächlich gerne
sehr
mochtest.
Sehr gerne, fand ich super.
Und ich den auf jeden Fall auch mochte und sehr der Serie auch entsprechend, den Film, den Spielen entsprechend. Auf der anderen Seite hat aber auch Christoph Gans seit einer halben Ewigkeit keinen vernünftigen Film mehr gemacht. Und
ist aus der Übung.
Macht mich dann auch so ein bisschen skeptisch.
Ja, ich habe mich auch wirklich drauf gefreut und ich freue mich auch sehr, dass es nur Robert gefallen hat. Und mir war auch wichtig, dass noch jemand den geguckt hat, weil ich hätte jetzt 10 Minuten absolute Hassrede gehalten.
Das hätte sich anders angehört, das stimmt. Ja.
Also ich hatte den am Montag in der Sneak und es war wieder ein volles Kino. Und man hat auch an den Reaktionen des Publikums gemerkt, dass das einfach so immer so, was ist das? Was ist denn hier los? Alle haben gelacht, weil es lächerlich war. Und die Optik ist wirklich für mich Katastrophe gewesen. Die Tierchen, also die, was er erzählt hat, die Kakerlaken und die Schmetterlinge. Also gut, bei den Schmetterlingen ging es ja noch. Dann die Figur, die sich dann verwandelt wie in einen Schmetterling. Das sah so grässlich aus. Wäre das ein PC-Spiel gewesen, hätte ich gesagt, oh ja, coole Grafik. Aber für einen Film war das wirklich... Also wäre der Film vielleicht in den 90er Jahren oder Anfang 2000 rausgekommen, dann hätte es vielleicht auch nochmal anders gepasst. Aber wir befinden uns im Jahr 2026. Da kann ich grafisch und CGI-mäßig schon ein bisschen mehr erwarten. Und die schauspielerische Leistung, ich habe mich dann zu meinem Freund geteilt, ich sage, ich fühle mich, als würde ich hier das Schauspielstück von Klasse 10b gucken. Also es war so unterirdisch gespielt und doof. Ja, also.
Theater AG.
Theater AG. Komm, lass uns mal einen Film machen. Wir nennen ihn Silent Hill. Return to Silent Hill. Gute Idee, das machen wir jetzt. Ja, ich habe auch zugegeben Teile des Films verpasst, einfach weil ich meine Hand ins Gesicht gehauen habe und dachte, das ist jetzt alles hier nicht wahr. Was ist das für ein Scheiß? Aber wir haben durchgehalten. Ich habe dummerweise meine Freundin mit ins Kino gelockt, die gesagt, oh ja, den gucke ich mit. Und die hat mich dann angeguckt, was hast du mir hier für einen Scheiß angetan? Es war wirklich... bekloppt. Was ich dem Film aber, was gut gewesen wäre, weil wenn der Robert erzählt mit den alternativen Enden im Spiel, wäre auch cool gewesen, wenn es alternative Enden im Film gegeben hätte. Das wäre dann auch vielleicht mal eine neue Variante gewesen. Gab's aber nicht. Was aber wirklich doch ein Müh interessant war, ist, dass es sich hier um ein psychologisches Silent Hill gehandelt hat. Also im ersten Teil, da war die ja durch einen Autounfall dort angekommen und in so einer Zwischenwelt wie gelandet. Und hier findet die Zwischenwelt möglicherweise nicht wirklich statt, sondern eher auf psychologischer Ebene in seinem Kopf.
Das ist der Serie ja durchaus
ja,
entsprechend.
Und das war dann das Quäntchen, was ich an dem Film gut fand. Aber so war es für mich katastrophal. Also wirklich, ich werde mich noch lange an den Film erinnern, denn ich habe ihn an meinem Geburtstag geguckt. Und das mein schöner 38-jähriger Geburtstagsfilm, Silent Hill Return. Return to Silent Hill. Ja, also wer jetzt nicht sich ständig an den Kopf fassen will, sollte den Film nicht gucken. Guckt lieber einen Kuchen für den Präsidenten, der war richtig schön.
Ja, die Horrorfans werden da vielleicht nicht ganz so glücklich mit. Es ist aber auch eine andere Form von Horror. Was ihr aber machen könnt und was ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen kann, ist, spielt tatsächlich lieber, nämlich Silent Hill F. Das war wirklich tatsächlich nochmal eine sehr gelungene Wiederbelebung und Neuauflage quasi der Serie. Spielt komplett in Japan. Es hat also wirklich auch einen ganz anderen Hintergrund als die amerikanische Silent Hill Fassung. Und war wirklich extrem spannend und düster und auch eben psychologisch sehr, sehr breit und komplex inszeniert. Wirklich ein tolles Survival-Horror-Spiel, was im letzten Jahr, Ende letzten Jahres rauskam. Silent Hill F sei euch also eher empfohlen wahrscheinlich als dann doch irgendwie der Film. Der zu sehen ist in dieser Woche natürlich in allen Multiplex-Kinos. A Return to Silent Hill. Danke dir. So, dann aber jetzt mal Kunst, würde ich sagen. Wir wollen reden über einen Leipziger, mehr oder weniger Maler. Ne? Er ist ja, glaube ich, in Erfurt
geboren. Er ist in Erfurt geboren, ja, aber genau. Er gehört der Leipziger Neuen Leipziger Schule an.
Genau, Michael Triegel. Und seine, ist es eine Rekonstruktion oder ist es Rekonstruktion?
Nee. Ja, rekonstruiert wird nichts, doch es nicht. Wird ergänzt. Ja.
Genau, es geht um den Naumburger Dom in Triegel trifft Kranach, malen widerstreitende Zeiten, so heißt diese Dokumentation. Und ja, der Naumburger Dom, in dem auch viel ökumenischer Gedanke herrscht, dort wurde ein Triptychon zerstört. Es sind nur noch die Randbilder von Kranach, erhalten und Triegel bekommt nur den Auftrag, sozusagen ein zeitgemäßes, aber eben sich in den Stil einpassendes Bild, das eben die Mitte dieses Altars herstellt, zu malen. Und wir begleiten ihn dabei, wie er das malt und was für Entscheidungen er da trifft, und erfahren gleichzeitig etwas über seinen Prozess als Künstler und ihn als Person.
Genau. Was können wir alles erkennen? Also es geht erstmal um diesen Mittelteil des Altars, und der denkt sich, also das heißt, er denkt sich was Neues aus, aber der Mittelteil ist eigentlich von der Art her gar nicht überliefert. Man weiß nur, dass wahrscheinlich Maria mit Kind zu sehen ist, und er überlegt jetzt, wie füllt er eben die ganzen Figuren auf und wer steht ihm Modell für die gewissen Personen. Und da lernen wir dann eben auch ein paar Familienmitglieder von ihm kennen. Einmal die Tochter Elisabeth, die eben für die Maria Modell steht. Und was ich immer an Triegel sehr mag, ist seine Art zu malen und zu zeichnen. Und er zeichnet, Fun Fact, wie Dürer damals mit Silberstift. Und allein diesen Prozess zu sehen, wie er diese einfache Skizze eigentlich für einen da mit diesem Silberstift macht und wie toll das aussieht, obwohl es nur eine Skizze ist für seinen Mittelteil, das war schon total spannend. Wir begleiten Herrn Triegel an Ostern in Procci da, wo eine Prozession stattfindet, wo er eben auch einige Personen als Motiv da für seinen Altar findet. Er besucht Florenz, um das letzte Abendmahl, das ja eigentlich ein Fresko ist, zu sehen. Und alles sehr spannende Einblicke auch in die Entstehung, was eben 5 Jahre zuvor passiert ist. Was hat er sich für Gedanken gemacht, wie er diesen Mittelteil führt? Und für mich war das ein Massivfilm, denn ich bin wirklich sehr großer, also wenn mich einer fragt, wer ist dein Lieblingskünstler, würde ich sagen Michael Triegel. Das würde ich, sage ich jetzt nicht, weil ich hier rumschleimen will oder so. Es ist einfach so, ich habe 2017 eine Ausstellung im Museum der Bildenden Künste, wo ich jetzt auch arbeite, gesehen. Also was Herr Triegel malt und wie er malt, das ist unglaublich, das ist faszinierend, das ist so fotoreal, es ist einfach technisch richtig, richtig toll.
Ja, also ich finde es auch insgesamt interessant, wie halt jemand zum Im Grunde ist er Sakralmaler mittlerweile. Ja. Er malt halt hauptsächlich Kirchendinge. Das ist halt von eben irgendwelchen Altären und Bildern, die in Kirchen sind, bis zu einem Papstporträt hat er halt schon vieles gemacht. Und wie halt jemand, der sozusagen eine DDR-Biografie hat und da reingekommen ist, dann spät vergleichsweise spät im Leben zum Katholizismus konvertiert ist. Und das kriegt man halt auch mit. Wie wird jemand zum Sakralmaler, der eben sich mit Techniken des Manierismus und der Renaissance und so etwas intensivst beschäftigt und die im Grunde verwendet in der neuen Zeit, fast auf eine sehr altmodisch nostalgische Art, aber immer wieder auch neue Kommentare wählt und neue Ansätze, um diesen Kunststil halt in eine Gegenwart zu transportieren. Also er dabei wirkt er in dem Film teilweise halt auch schon ein bisschen auf eine Art prätentiös oder so in seinem eigenen Kopf unterwegs. Aber das macht den Film für mich nicht uninteressanter, dass das eine Person ist, der man nicht in allen Dingen zustimmen muss und wo die Dokumentation auch nicht nur halt ihn heroisiert, sondern man kriegt durchaus einen Eindruck davon, wie er als Person ist, und kann dann selber entscheiden, ob er einem sympathisch ist oder nicht, aber gleichzeitig versteht man eben, wie da ein konsistentes Gedankenmodell und ein konsistenter Ansatz hinter seiner Kunst ist und wie er diese Kunst schafft. Also das ist, man kriegt sowohl den Prozess als auch die Person vorgestellt und kann die unabhängig voneinander gut oder schlecht finden.
Ja, also für Fans, die gern mal sehen wollen, wie ein Bild gemalt wird, ist der Film ideal. Also ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt eigentlich 10 Stunden angucken, wie der ein Bild malt. Und das bekommt man da allerdings auf 2 Stunden runtergekürzt oder ein bisschen weniger. Es ist einfach faszinierend, wie er Stoffe darstellt, wie er das malt, wie er, bei Bob Ross war es immer so, ein happy little accident, dann hat er da ein bisschen was rumgewischt und er trägt Farbe auf, verwischt die mit seinem Finger und das sieht dann so real aus. Also er holt sich bei einer Fleischerei holt er sich Schafsköpfe, weil er hat noch die Predella unten, es besteht dann eben mehr aus symbolischen Gegenständen, also ein Apfel, ein Rosenkranz und gewisse Gegenstände, und wie er die eben auch damit einbaut und malt, total spannend. Und für Fans, die wirklich sich diesen Prozess einfach mal angucken wollen, und oder ja, alle, die sich für Kunst interessieren, ist das eigentlich ein Must-See. Also meine meiner Meinung nach.
Ja, das ist ja wirklich auf jeden Fall hier der große Vorteil, dass man halt hier eben auch die Kamera dabei hat an Orten, wo man sonst halt nicht ist und dem Künstler bei der Arbeit zuschauen kann. Das hat ja auch schon der Neo Rauch Film beispielsweise sehr gut gemacht.
Ja, und es zeigt halt eben, dass die Arbeit von KünstlerInnen nicht nur ist, an der Leinwand zu stehen und zu malen, sondern eben auch die Recherche drumherum und die sozusagen die Bildung als kunstschaffende Person ist halt auch was einen großen Teil dieses Films ausmacht. Also wir kriegen immer wieder den Kontext, warum er diese Sachen jetzt so macht und was er da in Elementen reinbringt. Und auch das ist, glaube ich, halt realistisch, dass Kunstschaffen nicht nur Zeichnen ist.
Mhm. Ja. Wunderbar, dann also Triegel trifft Kranach, Malen im Widerstreit der Zeiten. Ab dieser Woche im Kino. Der Dokumentarfilm der Woche. Und eine haben wir noch, wenn noch die Literaturverfilmung der Woche, so ein bisschen zumindest, auf jeden Fall.
Da nur Arthur Scholz eine war, wir werden sehen.
Ja, wir haben ja auch Winter in Zogchow war ja auch eine, ne? Ja, egal. Erzähl. Ungeduld des Herzens.
In der Tat ist eine Verfilmung von Stefan Zweigs gleichnamigen Roman, der ja eigentlich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg spielt, in militaristischen Umfeld. Und hier wird er in die Gegenwart versetzt und wir kriegen so eine Gruppe Bundeswehr-Assis präsentiert, die Bowling spielen und vulgär reden. Und einer von denen trifft dann durch Zufall eine im Rollstuhl sitzende junge Frau, die da halt mit ihrer Schwester auch in dieser Bowling-Bahn gewesen ist. Kriegt das erst gar nicht mit, dass die im Rollstuhl sitzt, versucht sie irgendwie hochzuheben und dann tut ihm das unermesslich leid und am nächsten Tag geht er dann nochmal zu ihrer Wohnung oder beziehungsweise der Villa, in der sie wohnt, wie sich herausstellt, um sich bei ihr zu entschuldigen und von da entspannt sich dann so ein Beziehungsgeflecht, wo er eben ihre Schwester irgendwie heiß findet, aber auch Mitleid mit der Edith, der jungen Frau im Rollstuhl hat und sie aber auch gleichzeitig natürlich auf ihre Behinderung reduziert, aber mit ihr eben ja auch anfängt halt eine Beziehung zu führen, sie auch mal rauszuholen aus ihrem Haus. Ihr Vater möchte das eigentlich auch eher so mittelgerne, dass der jetzt einen Freund hat, der so ein komischer Typ ist, der plötzlich anfängt zu versuchen, irgendwie sie dazu zu bringen, eine Heilung für ihre neurologischen Krankheiten zu finden und sie lässt sich dann darauf auch ein und lässt sich von ihm da halt drängen, irgendwelche Behandlungen zu probieren und gleichzeitig fällt es ihm super schwer, irgendwie Zuneigung zu ihr in der Öffentlichkeit zu zeigen oder das vor seinen Bundeswehrkumpels anzusprechen, als das, was es ist, dass sie ihm eben am Herzen liegt und das Ganze nimmt dann ein eher tragisches Ende, wie es halt auch im Buch der Fall ist und ja, es versetzt es schon in die Moderne und zeigt, dass Ableismus ein Riesenproblem ist, gerade wenn behinderte Frauen versuchen, Beziehungen zu führen oder allgemein in allen Beziehungsgeflechten, wo sie eingebunden sind. Sowohl die Beziehung zu ihrem Vater ist halt durch so ein entmündigendes Besitzdenken geprägt, als auch zu ihrem neuen Freund, den sie dann da findet. Und sie muss das eben irgendwie navigieren und versuchen, eine Selbstwirksamkeit zu haben. Und das ist die Tragödie, die in den 30ern genauso aktuell geschrieben wurde, wie sie heute noch ist. In der Umsetzung kompetent, aber jetzt nicht herausragend. Es sind jetzt wenig fantastische Ideen drin, aber schon gut gespielt insgesamt. Bundeswehr wird komplett abstoßend gezeigt. Nach allem, was ich gehört habe, klingt das aber auch realistisch, dass das so die Kreise sind. Durchaus gelungene Verfilmung, Modernisierung, würde ich sagen. Kann man sich mal geben, wenn man einen deutschen Film sehen möchte.
Ist auch ein Regiedebüt, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall ein recht kleiner deutscher Film, unabhängiger Film, der jetzt hier zu sehen ist und auch in der Schaubühne Lindenfels einen kleinen Start bekommt. Die Verfilmung von Stefan Zweigs Roman Ungeduld des Herzens. Danke dir. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen Dokumentarfilm in dieser Woche, den wir nicht sehen konnten. Folk Tales heißt der, inszeniert oder gedreht vielmehr von Rachel Grady. Die hatte Jesus Camp gemacht vor einigen Jahren und beobachtet auch hier wieder Jugendliche. Allerdings in Norwegen, im arktischen Norwegen, die dort gemeinsam mit Schlittenhunden ja erwachsen werden, eigentlich mehr oder weniger aus der Stadt dorthin kommen und ja, dort so ein Camp halt aufmachen. Und ja, es ist dokumentarisches Coming of Age quasi mit Schlittenhunden und in Kooperation mit Heidi Ewing gedreht, einer norwegischen Regisseurin. Folk Tales läuft ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos. Ja, das waren sie, die Filmstarts der Woche. Wir biegen ab in die Sofaecke, machen es uns schon mal gemütlich und hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Hamlet.
Was zur Hölle ist Themenvielfalt?
Tja, ich könnte mich irren. Aber ich glaube, Themenvielfalt ist ein sehr, sehr altes Holzschiff, das im Bürgerkrieg eingesetzt worden ist.
Genau. Ron, es würde mich doch sehr wundern, wenn es tatsächlich Beschwerden über ein sehr, sehr altes Holzschiff geben würde. Aber ein netter Versuch.
Ja, Diversity ist, glaube ich, schöner im Englischen, ja. Oder? Die ja. MS Diversity. Sehr schön. Wir kommen jetzt zu was ganz anderem, nämlich der...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Yeah. Und dazu hätte ich doch auf jeden Fall auch noch ein Musikbett einlegen können. Wir können auch ein bisschen Max Richter hören hier im Hintergrund. Und hören vor allen Dingen jetzt euch zu. Denn wir haben Gäste im Discord zugeschaltet. Sehr schön, dass ihr da seid. Hallo Alex, grüß dich. Grüße nach Köln. Oh, man kann dich, glaube ich, bin ich das nur? Oder nee, man kann dich nicht hören. Weil den Heiner kann man hören, oder Heiner?
Ja, hoffe ich doch.
Ja, das stimmt. Dann muss der Alex noch seine Technik fixen und ich hoffe, du kannst dich gleich dazu schalten. Sehen können wir dich auf jeden Fall schon. Wir reden über, ja, das ist dann erstmal die erste Frage eigentlich. Wie wird es ausgesprochen?
Ich mach's lateinisch und mach einfach einen auf die Buchstaben hintereinander weg. Pluribus, fertig.
Ja, passt auf jeden Fall. Die neue Serie von Vince Gilligan, ne? War das jetzt hier irgendwie heiß erwartet? Ich bin ja absolut kein Breaking Bad Mensch irgendwie. Ich hatte das damals eher ausgeklammert. Und
wow.
Ja, ist so.
Geht.
aber klar, die Erwartungen waren riesengroß an die neue Serie von ihm. Und die erste Staffel ist jetzt abgeschlossen, soweit ich das mitgekriegt habe. Ne? Und er hat ja auch schon gesagt, dass das jetzt keine Serie sein wird, die nächstes Jahr fortgesetzt wird, wie es bei anderen Serien der Fall ist, sondern dass es noch eine Weile dauern wird, bis es da weitergeht, sodass wir jetzt also entspannt und gemütlich über die erste Staffel sprechen können. Fang mal an. Ja. Alex, meinst du? Kommst du? Nee, aber wir versuchen das.
Ja,
noch.
Ich bin da. Ja,
du bist da. Hey, ja, super. Man hört dich jetzt. Hervorragend, klasse. Schön, dass du auch dabei bist. Erzählt.
Wer zuerst?
der fragt.
Okay, also, wir hatten am Anfang mit dem Ende von Better Call Saul in meinen Augen in Gilligans Werdegang einen kleinen Dip. Aber doch eine ganz große Phase gehabt. Also Better Call Saul ist...
Das ist mein Fehler. Wenn du keine Ahnung von Serien hast, dann rede ich lieber drüber.
Okay, go for it.
Nein, also ich meine, genau, du hast es jetzt nebenbei erwähnt. Better Call Saul und Breaking Bad von Vince Gilligan. Better Call Saul auch sehr, sehr geliebt. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle, weil die neue Serie ist ganz anders. Das Einzige, was... das
da hat wieder jemand keine Ahnung.
Macht richtig Spaß zu hören.
Gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Naja, die neue Serie ist ja ganz anders. Spielt nur lustigerweise auch wieder in Albuquerque. Das lässt er sich wohl dann nicht nehmen. Also in dieser Stadt in New Mexico. Und wir begleiten... So, jetzt bin ich natürlich. Rhea Seehorn, die wir auch schon... Also die Schauspielerin, die wir auch schon kennen aus... vor allem aus Better Call Saul, nicht aus Breaking Bad, nur aus Better Call Saul. Genau, und sie ist Carol, eine Autorin von so Piraten, Romanzen, Romantasy ist der Fachbegriff, genau. Und mit aber einer großen, treuen Fangemeinde. Sie hasst das aber. Und das passiert aber nur in der ersten Folge, ungefähr 10 Minuten lang. Und dann kommt es zum großen Zwischenfall, der auch schon angekündigt wird. Es gibt eine Art, naja, was es ist, ist nicht so ganz klar. Virus, auf jeden Fall wird die DNA der Menschen verändert. Und alle bekommen einen Anfall, kurz, für eine halbe Stunde oder sowas. Und dann wachen sie wieder auf. Genau. Und wer nicht wieder aufwacht, ist Carols Partnerin, die sie begleitet. Die meisten Menschen, genau, sie wird auch steif und kann sich nicht mehr, also ist nicht mehr ansprechbar. Und ja, es ist die erste Folge, deshalb minor Spoiler, stirbt im Laufe dieses Prozesses. Die meisten anderen Menschen oder eigentlich alle Menschen um Carol herum teilen danach aber ein Bewusstsein. Außer Carol, aus Gründen, die wir nicht kennen. Und das ist die erste Folge im Prinzip. Und ich glaube, viel mehr muss man gar nicht wissen. Jetzt kann man, glaube ich, reingehen, Heiner. So, Entschuldigung, dass ich dich eben so überfahren habe. Was war dein Eindruck nach der ersten Folge, nach von der neuen Serie von Vince Gilligan?
Also ich fand, es war eine super X-Files Twilight Zone-Folge, dieser Pilot. Ich war gehuckt und wollte das zentrale Mysterium weiter durchleuchten. Im Laufe der Staffel war es mir dann auch durchleuchtet. Genug.
Okay, weil das wäre ja natürlich so eine Frage von, also auch da kann man vielleicht wieder sagen, aber ich meine, es ist kein Spoiler, weil man verrät ja nichts, weil es passiert ja nichts. Es ist jetzt keine Science-Fiction-Serie. Am Anfang kriegt man vielleicht den Eindruck, man sieht riesige Radioteleskope, oder es ist jedenfalls nicht so eine Science-Fiction-Serie, wie man denkt. Man sieht diese Radioteleskope, aber es gibt dann so ein bisschen Aufnahmen aus dem Labor, aber wie ich schon gesagt habe, ob es jetzt ein Virus ist oder wie genau die Menschen alle ein Bewusstsein teilen, das wird überhaupt nicht erklärt und da wird auch bisher kein Versuch unternommen, weil die können es selber nicht machen. Sie, Carol fragt die dann, ja, wie funktioniert das denn? Ja, das wissen wir noch nicht. Und Carol geht eben mit diesem Bewusstsein, mit diesem vielwesigen oder einwesigen Bewusstsein um. Die Menschen sind ja noch da, sie sehen so aus, wie sie vorher aussahen, teilen nur ein Bewusstsein und sind alle sehr hilfsbereit Carol gegenüber. Ja, also da muss man auch sagen, es ist jetzt kein, naja, es ist auch da ein sehr subtiler Horror, aber eigentlich könnte Carol sich das beste Leben machen. Was
und mehr erfahren, das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Sie hat einfach auch nicht wirklich Interesse daran, zu tief in das Innenleben dieser Menschen reinzukommen. Naja, sie fragt wie eine Wissenschaftlerin, die ein neues Phänomen untersucht, aber sie erlaubt diesem kollektiven Gedächtnis nicht wirklich einen Dialog. Ich finde, das kommt schon klar hervor, jedes Mal, wenn dann im Laufe der Serie andere Perspektiven vielleicht sich erschleichen, dass sie die ist, die am wenigsten bereit ist, in einen Dialog zu treten von allen Entitäten in dieser Serie, ohne spoilern zu wollen.
Ja.
Also die kommt dadurch auch zutiefst unsympathisch rüber und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Intention, zumindest hoffe ich, dass es das ist, weil ansonsten kommt die Serie sehr antikollektivistisch daher.
Möchtest du mir sagen, dass Vince Gilligan eine unsympathische Hauptperson geschrieben hat? Unglaublich.
Ja, aber es ist anders.
Ich hoffe, dass sie als diese intendiert ist, weil dann habe ich mehr Spaß mit der Serie, so möchte ich es formulieren. Aber Jasmin, du hältst dich so raus, komm doch mal mit rein.
Ich habe die Serie nicht gesehen, weil ich habe Breaking Bad nach Staffel 2 abgebrochen, weil ich vor der dritten gemerkt habe, dass die Figuren mir alle nicht interessieren, weil die so unsympathisch sind. Und das halt so eine triste, hässlich gefilmte Wüste ist die ganze Zeit.
Oh. Okay. Hot takes across the board hier.
Jetzt, also da muss man ja aber auch wieder sagen, jetzt gehen wir da natürlich sehr ins Detail, aber die Bildsprache von Vince Gilligan, die ja bei Breaking Bad, finde ich auch schon außergewöhnlich, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber schon für so eine Fernsehserie schon teilweise ungewöhnlich ist, die sehen wir jetzt wieder, ja, also man erkennt irgendwie die Handschrift schon, rein optisch, rein visuell erkennt man die Handschrift.
Das ist das Albuquerque-Verse, könnte man so sagen. Also
könnte man fast sagen, ja.
Die Inszenierung ist sich doch sehr ähnlich, deswegen würde ich auch sagen, dass Pluribus irgendwie doch auch sehr in sehr ähnlichen Gefilden unterwegs ist. Und wie gesagt, ich finde, man merkt den Background von X-Files, von dieser Idee von sich selbst in eine Ecke schreiben und ein Mysterium erfinden, was irgendwie die Leute sofort fängt. Und das ist auch erfolgreich. Aber diese Charakterin ist halt, also es ist so ein krasser Kontrast für mich zu Better Call Saul, wo in meinen Augen viele dieser Kritikpunkte, die Jasmin jetzt auch für Breaking Bad und die ich auch für Breaking Bad habe, aus dem Weg geräumt wurden, wo tief in Charaktere reingeblickt wurde und versucht wurde, ja, eigentlich zutiefst unsympathische Charaktere so breit zu zeichnen und so tief in ihre Psyche einzutreten, dass man doch irgendwie nicht anders kann, als sich mit ihnen zu identifizieren. Das fehlt dieser ersten Staffel von Pluribus, vielleicht notgedrungen auch doch sehr.
Ja, da muss man auch sagen, wir haben aber auch 5 Staffeln Better Call Saul gehabt und wir kannten
ja, deswegen manchmal notgedrungen.
Ja, ja. Genau, also das kann ich verstehen. Ich finde aber, ihr Verhalten ist nicht... Also sie ist jetzt nicht die strahlende Heldin, aber doch sehr nachvollziehbar, weil wie verhält sich denn, du sagst, sie ist sehr antikollektivistisch, ja, und man kriegt so die Idee und so verkauft es ja auch dieses Kollektiv, wir sind glücklich, wir brauchen nichts mehr, also nichts Unnötiges mehr, versuchen sich so effizient wie möglich mit diesem Planeten auseinanderzusetzen. Ja, dieses kollektive Bewusstsein. Sie schalten immer das Licht aus, sie schlafen alle zusammen in der großen Turnhalle, um Energie zu sparen. Alle haben halt auch alle Fähigkeiten der Welt. Ja, das heißt, da arbeiten manchmal Kinder im Krankenhaus oder irgendwelche, weiß ich nicht, Leute fliegen dann das Flugzeug, weil alle das Wissen miteinander teilen. Und man denkt sich so, oh wow, das ist ja total, eine totale Utopie. Der Preis dafür ist natürlich die Individualität. Und du wärst bereit, das einzugehen, oder was? Weil das ist, finde ich, die...
Nein. Es geht um die Hardliner-Form, die Carol als Charakterin nimmt. Sie ist quasi nicht bereit. Sie kann nur den Tod ihrer Partnerin und alles, was ihr widerfahren ist, verbinden mit dieser Entität, mit diesem kollektiven Gedächtnis. Und jetzt zwingst du mich so ein bisschen zu kleinen Spoilern. Ich habe es ja auch schon so ein bisschen durch die Blume gespoilert, aber es gibt noch andere Menschen, die auch nicht von diesem Pluribus-Virus-Sequenzion von DNA, wie auch immer, betroffen sind. Und die haben ganz anderen Blickwinkel auf diese Situation. Und das macht es für mich klar. Also auch in den Dialogen, die stattfinden zwischen ihr und diesen anderen Individuen, wird besonders klar, dass sie überhaupt nicht diese Fragen gestellt hat, die anderen alle gestellt haben. Dass sie überhaupt nicht so tief in die Psyche dieses kollektiven Gedächtnisses bereit ist, reinzugehen, weil sie sich nicht bereit ist, darauf einzulassen.
Okay.
Sie kommt quasi als Anthropologin, als Wissenschaftlerin zu dieser Situation, möchte dieses kollektive Gedächtnis so weit wie möglich auf Abstand halten, aber gleichzeitig so viel wie möglich darüber erfahren. Aber sie erlaubt diesem kollektiven Gedächtnis nicht wirklich einen dreidimensionalen Charakter. Sie ist nicht bereit, sich auf menschlicher Ebene, in Anführungsstrichen, auf diese Entität einzulassen.
In Anführungsstrichen, weil, also das können wir vielleicht off-air klären, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen du jetzt meinst, die Personen, die da irgendwie tiefer eintauchen. Es gibt Personen, die bauen eine andere Beziehung dazu auf. Und da muss man ja aber sagen, naja, was ist denn, wie funktioniert denn dieses kollektivistische Bewusstsein? Das funktioniert ja genau wie eine KI einfach. Und das ist ja genau das Ding. Und es gibt Leute heutzutage, die lassen sich von KI therapieren. Und ich kann mich mit Carol jetzt aber sehr gut identifizieren, weil das ist dieser Umgang mit der KI oder eben mit diesem kollektivistischen Bewusstsein, ist ja total, oder kollektivistisch, so mit diesem einheitlichen Bewusstsein, das ist ja total frustrierend einfach, weil die plappern ihr nur nach, was sie hören will. Und
da bist du aber in ihrem Mindset gefangen ein bisschen.
Die geben ihr eine Atombombe. Sie machen genau das, was sie möchte. Das ist genau wie die KI. Und du kannst keine menschliche Reaktion mehr erzeugen aus dieser Maschine. Sowohl aus der KI als auch eben aus diesem Bewusstsein. Und ich, ja, wir plaudern jetzt schon so lange. Es ist eine sehr gute Serie. Es ist eine sehr gute Serie eben, über KI im Prinzip, weil du dich auseinandersetzen musst mit was ist denn, also was steckt denn dahinter? Und das ist genau das, dieses gesammelte Wissen der Welt. Die KI kann dir jede faktische Frage beantworten.
Du hast ja keine KI. Du hast ja die ganzen, also du musst ja irgendwas da noch drin haben. Also du hast es vielleicht so gelesen, dass es, aber das wird es ja so viel langweiliger machen. Dann wäre es ja nur, also ein Large Language Model kann ja nicht denken. Und diese Einblicke, die wir von anderen Charakteren, die mit diesem Kollektivismus interagieren, bekommen, ist, dass Carol nicht mal bereit ist, die simpelsten Fragen zu stellen und in diesen Umstand reinzukommen. Also ich, kleine Sachen, die du vielleicht ausgeblendet hast, aber der Typ, der in Las Vegas wohnt, der haut 5, 6 verschiedene Sachen raus, die sie überhaupt nicht wusste vorher, weil sie überhaupt nicht drüber nachgedacht hat zu fragen, die so essentiell sind, wie was passiert, wenn Individuen aus dem Kollektivismus sterben oder so ganz ja, simple Verständnisfragen, die man mit Empathie fragen würde, die bei ihr ausbleiben. Und ja, auch okay. Diese KI-Verbindung finde ich zutiefst problematisch, weil es ist so ein 1-zu-1-Read, wo, warum würden wir dann nicht einfach ein KI haben? So, das ist ja viel mehr. Das ist ja das kommt ja aus dem All. Also da ist ja so viel mehr möglich mit diesem Konzept. Und als Mensch, der sich dessen konfrontiert sieht, müsste man doch auch viel mehr Fragen haben und viel neugieriger und viel interessierter an einem Austausch sein.
Naja, warum haben wir nicht einfach eine KI? Weil das ist natürlich der Horroraspekt. Alle Menschen um dich rum werden zu einem. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja keinen Humor mehr. Die können ja nicht mehr, es gibt keine Notwendigkeit mehr, irgendwas, Ironie zu verwenden, oder es gibt gar keine Möglichkeit mehr. Die kommunizieren ja nur noch über Gedanken. Also die sind, oder noch mehr als das, die sind ein Bewusstsein. Und also alles Künstlerische geht komplett verloren. Und klar, das ist für dich jetzt auch nicht die Utopie, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde die Parallelen zur KI sind so striking für mich, das ist für mich der Kern der Serie.
Es ist definitiv ein Read, der sich dem Ganzen auch anbietet. Aber es ist für mich ein sehr langweiliger, weil er so antikollektivistisch ist in der Form, in der er dann daherkäme. Ich glaube ehrlich gesagt leider auch, dass das Ganze dann am Ende sich in diese Richtung entwickeln wird, auch wenn man einen weiteren Charakter drauf blickt, der noch in diese Narrative mit reinkommt und in dieser ersten Staffel noch so ein bisschen hinten ansteht. Mhm. Es hat viel von Individualismus als Maxime und als Identifikationsform. Und da scheue ich mich noch ein bisschen vor und ich wünsche mir insgeheim, dass das eine andere Richtung einschlägt. Aber ich glaube, es geht dahin. Und deswegen, ich hab mich sehr gefreut über die ersten 2 Folgen, die wie ein Deluxe-Form von einer X-Files-Folge oder einem Twilight Zone-Film daherkommen. Aber danach geht es für mich in Richtung, wo ich nicht so viel Spaß mit habe, einfach auch, muss ich sagen.
Ich fand es ganz toll. Ich freue mich sehr auf die 2. Staffel. Es ist eine philosophische, spannende, menschliche Serie. Das kann ich dazu sagen. Aber ich verstehe auch, was du sagst. Ich werde mich weiter damit beschäftigen.
Ja, würdet ihr sagen,
also spannend ist sie auf jeden Fall.
Ja, würdet ihr sagen, man sollte ihr eine Chance geben, wenn man bisher Vince Gilligan nicht so gut fand?
Ja, dafür ist sie dann doch unterschiedlich genug. Ich finde in den Charakteren und einfach, wie diese Welt halt so schnell so unnatürlich wird und dann gar nicht mehr wie bei Breaking Bad funktioniert einfach, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, also es ist immer noch dieses krasse Albuquerque sieht weird aus Ding, aber dann ist gleichzeitig dort nichts mehr das, was wir von Albuquerque kennen, übrig.
Ja, und das ist, wie ihr ja schon gesagt habt, halt eben die 1. Staffel, das heißt also hier ist noch viel Luft in jedem Fall, da auch mehr draus zu machen aus der Welt, aus den Figuren, und das werden wir dann voraussichtlich 2027 irgendwann wahrscheinlich am Ende des Jahres oder auch erst im Jahr darauf dann wirklich sehen. Pluribus ist jetzt bei Apple TV Plus im Streaming zu sehen. Vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr zugeschaltet wart. Und bis bald.
Ciao.
Und der Heiner bleibt noch dabei. Denn wir wollen noch über eine weitere Serie reden. Tatsächlich ist es in diesem Fall die 2. Staffel, die wir jetzt hier anstehen haben, aber die passt auch ganz hervorragend zum heutigen Konzept, mit dem wir die Besendung schon bei den Filmstarts begonnen haben, nämlich Videospielverfilmungen, in diesem Fall nicht auf der großen Leinwand, sondern auf dem heimischen TV. Und die Frage, die ich mir vielleicht vorab gestellt habe, als ich davon hörte, dass es eine Serie zu Fallout gibt, ich habe sie noch nicht gesehen, muss das sein? Denn was auf jeden Fall das Spiel ausmacht, ist ja seine Geschichte, die Spielserie ist eben auch der Style einfach, diese Welt, die da entwickelt wurde, das ist ja einfach alles so, das funktioniert im Spiel schon so gut, da brauche ich vielleicht doch gar keine Serie unbedingt mehr für.
Ist aber gut, wenn sie es machen. Also ich, die Serie auch in der zweiten Staffel arbeitet halt sehr, sehr viel mit praktischen Effekten und Props, die da sehr liebevoll nachgestaltet werden, Schauplätzen und diesen ja retro-futuristischen Stil dann ja präsentiert zu bekommen, nochmal mit einer anderen Perspektive und nicht mit den auch veralteten Grafiken und Spielprinzipien, die halt an den Fallout-Spielen dranhängen, ist dann durchaus für mich eine Freude gewesen.
Ja.
Nichts gegen das Fats-Kampfsystem. Das ist wunderbar.
Okay. Na klar, aber Geil. Das ist dann halt eben was man lieber spielt vielleicht. Wir hatten ja über die erste Staffel schon zumindest kurz gesprochen. Dennis, du bist jetzt auch mit in der Runde. Was hat denn die zweite Staffel zu bieten?
Die zweite Staffel hat eine kohärente Weiterführung zu bieten, was erstmal eine gute Qualität ist für so eine Umsetzung, storytechnisch. Also ich habe mich da abgeholt gefühlt. Jasmin hat das daneben schon gesagt. Stilistisch ist das super gemacht. Es ist eine unglaublich hohe...
Deine Verbindung ist leider flöten gegangen. Gerade. Da muss Heiner übernehmen.
Und die Schauspieler sind gut, die Idee ist gut.
Da kommt er wieder.
Ja.
Mach weiter.
Ja. Nicht gut. Ja,
doch, mach weiter.
Ich stelle mir am Ende nur eine andere Frage. Brauchen wir Fallout oder brauchen wir die Washington Post, weil es eine Amazon-Serie ist?
Da kann man sicherlich viele Dinge fragen. Ja, brauchen wir Melania, aber wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ja, klar, natürlich. Die Kritik muss natürlich auch sein und die Bemerkung in jedem Fall. Aber ist es eine konsequente Weiterführung für alle Fans, die erste schon gut fanden?
Für mich schon. Also ich habe dachte, wie du, braucht man das jetzt? Hab da reingeguckt und war gefesselt, weil ich fand die Story gut. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich mag zwar Open World, aber das wird zu gruselig. Und deswegen war das als Serie richtig, richtig spannend und coole Szenerie, coole Maske, was gerade den Ghoul angeht, gespielt von Walton Goggins. Das fand ich super. Also das hat mich in eine andere Welt reingezogen, die von ihrer Thematik manchmal auch gar nicht so unwahrscheinlich klingt. Also ich meine, die beschwören da so einen Atomkrieg hervor und finde ich manchmal gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man das sich so anguckt. Und dann eben auch die musikalische Untermalung und die ganzen Kostüme finde ich realitätsnah.
Ja, ich würde auch sagen, dass die Serie, auch wenn sie im Prime-Kosmos entsteht und finanziert wird, durchaus sich sehr bissige Kommentare auf die gegenwärtige Politik gönnt. Von Kanada wird besetzt und Sprüchen wie denk über sie nicht als Menschen, denk über sie als Amerikaner, um halt Gewalt hervorzubringen. Und also da ist schon ein politischer Kommentar in der Serie drin, der eben dem Satiregehalt der Spiele entspricht. Also man muss nicht das höchste Niveau erwarten, aber das ist eine Serie, die eine Position hat.
Mhm. Noch ein Wort von euch, ganz kurz, genau.
Ja, den Comedy-Aspekt ein bisschen hervorheben. Das ist für mich die große Stärke. Das sind Comedy-Writer, die schon seit 20 Jahren gute Arbeit leisten und in verschiedensten Projekten unterwegs waren und hier auch wieder einen perfekten Ort finden. Und auch gerade solche Leute wie Johnny Pemberton, die jede Szene stehlen mit ihrem ja, Comedic Rhythm, Comedic Timing. Das ist für mich die Stärke. Was ich so ein bisschen schwächer fand, gerade gegen Ende dieser Staffel, war das Zusammenbringen und nacheinander erzählen der unterschiedlichen Stränge, die dort erläutert werden. Wir haben ganz oft den Fade to Black und dann wieder sind wir an einem anderen Schauplatz und das ist manchmal auch ein bisschen exhausting, denn es hebt energisch seine Hand.
Genau, einen Satz bitte noch.
Ich verstehe, was Heiner sagt, aber man muss trotzdem sagen, dass sie versuchen, eine sehr hohe Qualität bei diesen Strängen zu halten und Kritik auf hohem Niveau, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Aber sie machen es immer noch gut.
Kam mir ein bisschen zu kurz, aber ich muss sagen, als Riesenfan von New Vegas, wo diese Staffel besonders viel rausnimmt, war das einfach unglaublich. Also Fanservice der absolut höchsten Stufe. Es gab Schauplätze, die 1:1 rekreiert wurden. Es kam Big Gun on his Hip, das auch noch online einen eigenen viralen Weg hatte davor und hier ideal eingesetzt wurde in der Action-Szene. Und ja, wenn man Fan des Fallout-Franchises ist und ganz spezifisch New Vegas, ist diese Staffel wirklich einfach ein Kornukopia an Nonstop-Fanservice.
Das ist doch echt ein schönes Schlusswort auf jeden Fall für alle, die die Serie mögen, die Spielserie mögen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Fallout 2 jetzt bei Prime, die zweite Staffel. Und wir kommen hierzu.
Und abschließend hier noch ein paar wirklich exquisite Bilder von Penissen, um die Zensoren zu ärgern und hoffentlich irgendeine Kontroverse zu entzünden, was heutzutage ja wirklich der einzige Weg zu sein scheint. die videoübersättigte Öffentlichkeit von ihren Bierärschen zu holen, zurück in die Kinos. Familienunterhaltung? Blödsinn. Was die wollen, ist Schmutz. Menschen, die sich mit Baumsägen zerteilen, während irgendwelche albernen Kaffeekränzchen. Babysitter, die von schwulen Präsidentschaftskandidaten mit Stricknadeln erstochen werden. Vigilantengruppen, die Mädchen erwürgen. Bewaffnete Banden von Theaterkritikern, die mutante Ziegen exterminieren. Wo sind die komischen Filme?
Filmriss, Filmquiz.
Die haben ja auf dich geschossen. Bist du schon tot? Warum hast du mich zurückgehalten? Antworte mir, solange du noch lebst.
Ich wollte nicht, dass sie dich umbringt.
Ich hab vor dem Tod keine Angst, wenn ich damit nur die Menschen aus unserem Wald vertreiben kann.
Das war mir schon klar, als ich dich das erste Mal gesehen habe.
Du hättest dich mir nicht in den Weg stellen sollen. Am liebsten würde ich dich töten. Nichts auf der Welt kann mich daran hindern, diese Frau umzubringen. Sie muss sterben.
Das wäre auch dein Tod.
Kein Wort mehr! Ich höre nicht auf Menschengeschwätz.
Du siehst so schön aus.
Was?
Was hast du, Sam? Soll ich seinen Schädel zerquetschen?
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Denn wir müssen schon auf die Zielgerade abbiegen. Ich kann euch noch sagen, dass es How to Make a Killing von Weltkino jetzt auf DVD und Blu-ray gibt und auch zu gewinnen. Und wir haben von Filmperlen Another German Tank Story bekommen, auch auf DVD. Puh, und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein in der umgekehrten Reihenfolge, mehr oder weniger. Ciao, Dennis, danke.
Ciao, ciao.
Ciao, Heiner.
Tschüssi.
Alex ist schon raus, den grüßen wir an dieser Stelle. Ein herzliches Dankeschön und auf Wiedersehen an Jasmin.
Bye.
Ciao, Aki.
Adios, amor. Wow.
Und schön, dass ich dich mal wieder sehen durfte hier im Studio, Johanna. Schön, dass du da warst. Ja, ciao, bis zum nächsten Ciao. Mal. Bis bald. Wir schalten ab und geben ab und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.